Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen mit Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte: Der Herr hat mir Großes getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Also dieser Zacharias, den wollen wir uns erstmal ansehen, der war ein Priester. Ich muss euch mal kurz erklären, dass ihr versteht, was da abgelaufen ist. Der war also kein hoher Priester, der so ständig vollzeitmäßig da im Tempel aktiv war, so wie ich als Pastor sozusagen, sondern der war sozusagen ein ehrenamtlicher Priester. Er war in der Rangfolge der Priesterschaft ganz weit hinten. Da gab es so eine Rangordnung. Und der war 2-mal im Jahr dran zum Dienst. Da gab es insgesamt so 24 Teams, die dann 2-mal im Jahr eine Woche Dienst hatten. Und Zacharias gehörte zum 8. Team, das ist genau genannt. Und er war im Tempel, um Dienst zu machen. Und er wurde per Los auserwählt. Und das Los war zu sagen, der Willensentscheid Gottes wurde gezogen. Er wurde auserwählt, die Aufgabe des Rauchopfers zu übernehmen im Heiligtum. Es gab ja ganz verschiedene Aufgaben im Tempel zu erledigen. Das machten diese ehrenamtlichen Priester. Da musste immer wieder Holz beschafft werden für die vielen Opferstellen. Es musste immer wieder Kerzen angezündet werden, die ganzen Anlagen immer wieder gereinigt werden. Es gab jede Menge zu tun. Ne? Er konnte jetzt das Rauchopfer darbringen. Das war übrigens so ein ganz seltener Dienst. Im Alten Testament lesen wir, dass wahrscheinlich jeder dieser Priester nur einmal in seinem Leben die Ehre bekam, das Rauchopfer darzubringen. Man könnte sagen, Zacharias war auf dem Höhepunkt seiner geistlichen Karriere, konnte das Rauchopfer darbringen. Das lief folgendermaßen ab, das Rauchopfer. Es wurde morgens und abends dargebracht, 2-mal am Tag. Und dafür musste Zacharias eine glühende Kohle vom Brandopferaltar sich holen. Er brachte sie hinein in das Heiligtum, in den Tempel und legte es dort auf diesen goldenen Rauchopferaltar, war aus purem Gold. Und links von diesem Rauchopferaltar, da stand dann der 7-armige Leuchter und rechts daneben stand der Tisch mit den Schaubroten. Und wenn die Kohle drin war und glühte, dann hat Zacharias kostbare Kräuter und Gewürze und anderes edles Räucherwerk darüber gestreut. Es entstand so ein wohlriechender Duft, so ein Rauch. Und der stieg zu Gott auf. Und während das so aufsteigt, betet das Volk draußen zu Gott und Zacharias kniet nieder und betet Gott an. So war die Ordnung von Mose vorgegeben. In anbetender Haltung war so vor Gott, während das Rauchopfer da aufsteigt zu Gott. Es sollte ein Zeichen dafür sein, dass die Gebete des Volkes jetzt zu Gott aufsteigen. Es sollte zur Verherrlichung, zur Ehre, zur Anbetung Gottes geschehen. So war das. Zacharias also im Dienst. Und da plötzlich hat er diese himmlische Erscheinung. Es ist interessant, dass Gott oft dann mit uns redet, uns etwas ganz Besonderes zeigt, irgendwie eine Offenbarung uns gibt, während wir auf ihn ausgerichtet sind. So wie Zacharias. Manchmal einfach nur im Alltag. Zacharias ist auf Gott ausgerichtet, er dient ihm und da plötzlich offenbart sich Gott ihm. Ein Engel kommt, es ist Gabriel. Er sagt dann später, ich bin der Engel, der vor Gott steht. Er wird dann 6 Monate später auch der Maria begegnen und die Geburt von Jesus ankündigen. Es war also ein Engel, der direkt von Gott, von Gottes Thron kam, jetzt zu Zacharias. Und er sagt ihm, dass sein Gebet erhört wurde. Man kann vermuten, dass der Zacharias, weil sie jetzt nur beide schon sehr alt waren, wahrscheinlich schon aufgehört hatten, um ein Kind zu beten, um einen Sohn zu bitten, weil sie sagen, jetzt sind wir ja nur wirklich alt, jetzt ist das Ding vorbei. Und da merkt man, Gebete verjähren bei Gott nicht. dein Gebet ist erhört. Vielleicht hatten sie schon längst das losgelassen, sagt Gott, jetzt haben wir halt keine Kinder, es ist okay, es ist in deinen Händen, wir lassen das los. Und jetzt sagt er, nein, ihr werdet einen Sohn bekommen, der heißt Johannes. Johannes heißt übersetzt, Gott ist gnädig. Das ist noch der passende Name, weil mit diesem Johannes fängt ja jetzt ein neues Kapitel der Heilsgeschichte an. Der Messias kommt. Und Johannes, mit ihm beginnt jetzt praktisch diese Gnadenzeit. Gott ist gnädig. Die messianische Zeit beginnt. Und dieser Johannes wird in dieser Gnadenzeit eine Vorreiterrolle spielen. Eine ganz besondere Mission hat er von Gott. Das wird jetzt hier genau beschrieben. Da steht, er wird groß sein in Gottes Augen. Wir wollen ja alle gern groß sein, gell? Was darstellen. Hier macht der Engel deutlich, es kommt darauf an, dass wir groß sind in Gottes Augen. Dieser Mann wird groß sein in Gottes Augen. Er wird kein Alkohol trinken, er wird dafür aber voll Heiligen Geistes sein, schon ab der Schwangerschaft. Schon im Mutterleib wird er den Heiligen Geist haben. Und er wird in der Kraft von Elia, mit dieser Kraft wird er vorangehen. Es wird daraus deutlich, dass dieser Johannes wird ein gottgeweihter Mensch sein. So ähnlich wie die Helden im Alten Testament, voll Heiligen Geistes, für einen ganz bestimmten Auftrag. Und der Auftrag von diesem Johannes ist jetzt folgendermaßen. Hier wird geschrieben, viele Israeliten wird er zu Gott zurückführen. Er wird die Aufgabe haben, die Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, wieder zu Gott zurückzuführen, in die Gemeinschaft mit Gott. Sie wieder auf Gott auszurichten. Er wird vor dem Herrn hergehen. Das ist ein Hinweis darauf, dass Johannes so wie ein Wegbereiter ist. Er macht den Weg frei für den Messias. Und das wird vor allen Dingen geschehen durch sehr, sehr vollmächtige Predigten. Er wird das Volk aufrufen zur Umkehr, zur Buße. Er wird sich nicht scheuen, Sünde beim Namen zu nennen. Bei den einfachen Leuten, aber auch bei den ganz großen Herrschaften. Hat selbst vor dem König gesagt, hey, es ist Unrecht, was du machst. Er hat sehr viel Mut gebraucht. Und dieser Johannes bekommt diesen Mut durch den Heiligen Geist. Er geht wirklich im Geist des Elia vorwärts, sehr mutig. Und ruft sie zur Umkehr und zur Buße auf. Und dass diese Umkehr und diese Buße dann auch echt ist, davon werden hier einige Merkmale genannt. Er wird die Väter versöhnen mit ihren Kindern. Das ist etwas ganz Außerordentliches, wenn Väter zu den Kindern kommen und um Verzeihung bitten und ihnen die Hand darreichen. Das ist ja was ganz Verrücktes, ne? Das ist ein Zeichen, dass in den Menschenherzen sich etwas grundsätzlich verändert hat. Das wird durch die Predigt des Johannes geschehen. Menschen werden umkehren, sich versöhnen und Ungehorsame, steht es hier, werden ihr Leben neu nach Gottes Willen ausrichten. Sie werden jetzt nicht mehr sagen, also mir egal, was Gott denkt, ich mache, was ich will, sondern sie werden fragen, Herr, was möchtest du denn? Ich will das machen, was dir gefällt. Sie werden wieder anfangen, in Gottes Wort zu lesen. Sie werden es ernst nehmen und sie werden ihr Leben umstellen. Das sind Kennzeichen von Buße und Umkehr von Menschen. Es geschieht durch die Predigt, durch das Wirken dieses Johannes. Also so macht dieser Johannes den Weg frei für den Messias. Er wird diesem Messias, diesem Herrn, ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Seid ihr noch da? Das ist alles nur Vorrede. Jetzt sind hier zwei Sachen bei dieser Vorrede, die sind für mich sehr spannend. Erstens, das, was er hier sagt, dieser Engel, über diesen Johannes, es ist ja gemeint Johannes der Täufer, von dem dann ausführlich berichtet wird, genau das hatten die Propheten im Alten Testament schon vorhergesehen. Jesaja 40 wird davon gesprochen, von diesem Wegbereiter. Malachi 3, ich will euch nur mal zwei Kostproben geben. Malachi 3 steht, ich sende meinen Boten, der mir den Weg bahnen soll. Er wird das Herz der Eltern den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder zu den Eltern. Er wird beide miteinander versöhnen. Das sieht der Malachi 500 Jahre bevor Johannes geboren wird. Fantastisch, hä? Wie sich Gottes Wort erfüllt, finde ich genial. Und eine zweite Sache ist faszinierend. Es trifft dann später genau eben auch so ein, als Johannes der Täufer dann schließlich auftritt in Israel. vollmächtig durch den Heiligen Geist predigt er und die Menschen kommen zu Hunderten zu ihm an den Jordan in die Wüste, lassen sich von ihm taufen als Zeichen ihrer Buße, ihrer Umkehr. Sie bereuen, sie wenden sich Gott zu, sie versöhnen sich. Es ist eine tiefgreifende Erneuerung im Volk Israel, eine tiefe Bußbewegung. Und er wird wirklich, so wie es hier geschrieben steht, auf den Messias hinweisen. Er sagt dann wörtlich, nach mir kommt einer, der ist viel größer als ich und ich bin es nicht mal wert, ihm seine Schnürsenkel zuzubinden. Ich bin nur der Wegbereiter für diesen Messias. Er weist auf ihn hin. Und er wird ihm ein großes Volk zufügen, was parat ist für den Messias. Das macht Johannes der Täufer auch. Als er hingerichtet wurde, dann gehen die Jünger des Johannes zu Jesus und werden Jünger von Jesus. Er führt ihm ein Volk zu, das bereit ist. Ist genauso eingetreten. Kurzer Zwischensatz, es ist der Advent, zweiter Advent, und das bedeutet, Gott kommt. Was für ein Glück. Und er will auch bei dir ankommen. Das ist unglaublich. Aber wenn Gott etwas Neues beginnen will in dir und in mir, dann braucht es zuvor eine Umkehr. Da braucht es Buße. Da braucht es, dass wir Menschen uns einfach mal das Licht von Gott stellen und dass wir einfach mal das ausräumen, was uns hindert, dass er uns begegnen kann. Damals bei Johannes dem Täufer, da haben die Menschen ihren Stolz einfach mal vor Gott abgelegt und ihre heimlichen Sünden und ihren Unglauben und ihre harten Herzen, ihre Unversöhnlichkeit und ihre Geldgier. Das haben sie einfach mal alles so vor Gott abgelegt. Und Gott war so gnädig, hat ihnen vergeben. Ich habe den Eindruck, Gott möchte bei dir ankommen, aber räum doch mal das aus, nutz die Chance. Alles das, was dich hindert, dass Gott dich segnen kann, dass er dir begegnen kann, dass er dir vergeben kann, räum es ihm vor die Füße, dass er es dir wegnimmt. Vielleicht erlebst du gerade eine Zeit des Zerbruchs. Ich will dir sagen, von Gott zerbrochen zu werden, ist nicht das Schlechteste auf dieser Welt. Manchmal muss man uns erstmal zerbrechen und demütigen, bevor etwas Neues beginnen kann. Und am besten ist, wir demütigen uns selber vor Gott. Denn er möchte in Gemeinschaft mit dir leben, er möchte dich segnen, dich beschenken. Es ist noch etwas anderes, was mich hier fasziniert. Zacharias bekommt hier von Gott den Blick geweitet und zwar enorm. Er merkt jetzt, es geht ja nicht nur darum, dass Gott mich persönlich beschenkt und segnet und so weiter, sondern er merkt jetzt, ich werde einen Sohn bekommen und durch ihn wird der Segen weitergehen zu allen Menschen. Es geht darum, dass Gott durch mich auch andere Menschen beschenken und segnen möchte. Ich darf jetzt ein Teil sein von Gottes großer Rettungsaktion, Menschen zurückzugewinnen zum Herzen Gottes. Menschen wiederherstellen, wieder heil machen, wieder gesund machen, im Charakter wieder erneuern. Das ist das, was Gott vorhat mit uns Menschen. Er möchte uns wieder herrichten, uns heil machen. Und dieser Zacharias merkt, ich darf ein Teil von dieser Rettungsaktion, von diesem Heilungswunder sein. Ich darf beteiligt sein. Wisst ihr, das ist das Fantastische, dass wir alle miteinander eigentlich ein Teil von dem sind, was Gott unter uns tun möchte. Er möchte die Menschen von Baden, Wettingen und der Region erreichen, zurückgewinnen für sich. Wir können alle dabei helfen. Er möchte ihnen vergeben. Er möchte sie wiederherstellen, sie heilen, wieder aufrichten. Du und ich, wir können ein Teil von dem sein. Das ist fantastisch. Und der Zacharias kriegt das jetzt von dem Engel so einfach mal so erzählt. Und erstaunt. Zacharias zweifelt, nochmal ein Kind bekommen im hohen Alter, und er bittet ein Zeichen. Er bekommt auch ein Zeichen, nämlich er kann nicht mehr reden. Es verschlägt ihm die Sprache. Jetzt könnte man sagen, war das jetzt eine Strafe oder war es eher eine Gnade? Ich denke eher Letzteres. Jedenfalls folgt dann für ihn eine Zeit des Schweigens. Und als Johannes dann schließlich geboren wird, bricht für Elisabeth auch eine Zeit des Schweigens an. Sie wird 5 Monate sich total zurückziehen. Zacharias wird schweigen, sie zieht sich zurück. Das finde ich jetzt noch fantastisch. Es gibt offenbar solche heiligen Momente, die du und ich, die wir alle brauchen, vielleicht jetzt gerade im Advent. Wir sind ja alle immer sehr aktiv. Und da wird noch dieses gemacht und jenes gemacht. Und wir kommen kaum mal zur Stille. Die nehmen sich den Luxus und 5 Monate zieht sich die Elisabeth zurück. Und Zacharias hält die Klappe. 5 Monate. Und Zacharias 9 Monate. Er kann erst wieder reden, als dann das Kind geboren ist. So eine lange Zeit. Ich will euch Mut machen, ihr lieben Freunde. Es braucht manchmal diese Zeiten, wo wir uns zurückziehen, wo wir nicht immer nur aktiv sind. Denn sie merken, jetzt handelt Gott. Und was sie in dieser Zeit machen, kann man sich leicht ausrechnen. Maria sagt, Mensch, Gott, du hast mich gnädig angesehen, du hast unser Gebet gehört, du hast die Schande von mir genommen, dir ist nichts unmöglich, du bist so ein genialer Gott. Man möchte denken, die geht jetzt raus und erzählt das gerade allen, ne? So würden wir es ja gerade machen, gerade erzählen, wieder was passiert. Sie sagt, das ist jetzt etwas, das muss ich jetzt erst verarbeiten, da will ich mich drüber freuen, das will ich verinnerlichen. Ich habe so einen genialen Gott, ich will euch Mut machen, in diesem Advent die Zeit zu nutzen, euch über euren Gott zu freuen. Sagen, Gott, was hast du alles in meinem Leben gemacht? Was schenkst du mir alles? Wie genial bist du? Ich will das hören, ich will das lesen, ich will mich drüber freuen, ich will es verinnerlichen. In diesem Sinne soll euer Advent wirklich auch besinnlich sein. Später, als das Kind geboren ist, dann werden beide vor Freude schier explodieren. Dann steht dann, sie jubeln und sie freuen sich und sie erzählen von dem, was Gott tut und sie werden Prophezeiungen sprechen und sie werden einfach fast ausflippen vor Freude. Das gibt es dann auch. Ne? Aber vorher gibt es die Zeit, einfach mal vor Gott zu sein, sich über ihn zu freuen. Die Zeiten der Stille und der Zurückgezogenheit, gönn dir das im Advent. An dieser Stelle wollte ich erst Amen sagen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich könnte noch eine Runde drehen. Denn ich habe die ganze Geschichte jetzt von hinten her erzählt, habt ihr das gemerkt? Es geht ja alles gut aus, gell? Sie kriegen das Kind und so. Hallo, super. Von hinten her ist es ja einfach, manche lesen ja auch die Romane immer von hinten, da wissen sie schon, wie es ausgeht. Hier geht es ja gut aus. Aber wisst ihr, wenn wir die Sache von vorn lesen, gestaltet sich das etwas anders. Da steht ja am Anfang, Elisabeth, die Frau von Zacharias, war unfruchtbar. Und beide waren aus dem Alter längst raus, wo man noch ans Kinderkriegen denkt. Der Ofen war einfach schon fast aus. Ne? So fängt die Geschichte an. Es war ja nicht so, dass sie sich keine Kinder gewünscht hätten. Die haben sich sehnlichst Kinder gewünscht. Es wird dann deutlich, die haben gebetet um einen Sohn. Oh Herr, gib uns einen Sohn, gib uns ein Kind. Sie haben sehnlichst gehofft, gewartet, gebetet. Dann waren sie wieder enttäuscht, haben sie wieder gebetet, wieder gewartet. Es war eine Tonktur. Sie haben sich sehnlichst gewünscht, sehnlichst. Und alle kinderlosen Paare unter uns, die können das wahrscheinlich ein Stück weit nachvollziehen, was das für ein Leiden ist. Dann kommt wieder Freunde vorbei mit dem Kinderwagen und so und freuen sich und du hast einfach eine Wiege, die bleibt leer. Für Zacharias und Elisabeth war es eigentlich noch doppelt schlimm, noch schlimmer, als wir es uns heute vorstellen können, aus 2 Gründen. Einmal, die beiden blickten ja auf eine sehr, sehr lange Priestertradition zurück. Das wird hier am Anfang erzählt. Die beiden stammten von Aaron ab. Die konnten den Stammbaum zurückverfolgen bis Aaron, das ist der Bruder von Mose. 1200 Jahre her, so einen Stammbaum hatten. Ich kann meinen nicht mal 150 Jahre zurückverfolgen. Das war bei den Juden wichtig. 1500 Jahre Priestertum der Familie Zacharias. Ne? Alle seine Vorfahren hatten am Tempel gedient. Wer? Was für eine Tradition. Und auf diesem Stammbaum, da sitzen die beiden auf einem absterbenden Ast. Sie wussten, nach uns kommt nichts mehr. Das ist eine Tragik. Es ist wie wenn so ein Traditionsunternehmen der 6., 7. Generation plötzlich zumacht. Es gibt keinen Nachfolger. Das Wort, das tut weh. Und dann müsst ihr wissen, dass Kinderlosigkeit damals natürlich aus dem Grund auch noch viel schlimmer war, weil es war ein Zeichen der Ungnade. Man sagte, wenn du keine Kinder kriegst, das ist ein Zeichen dafür, dass Gott dich nicht gesegnet hat. Denn Kinder sind ein Geschenk des Herrn, das stimmt ja. Und es ist ein Zeichen des Segens, wenn es viele Kinder gibt. Deswegen besser ein paar Kinder mehr. Ne? 3 Kinder ist super, aber 5 Kinder noch viel mehr Segen. Ne? 10 Kinder, fantastisch. Ne? So. Können wir uns halt gar nicht mehr so richtig vorstellen. Gell? Und sie hatten kein einziges. Ich muss sagen, die Leute haben dann getuschelt über die beiden. Guck mal hier, Zacharias, Elisabeth, keine Kinder. Wahrscheinlich irgendeine verdeckte Sünde in ihrem Leben, dass Gott sie so strafen muss. Ja? Deswegen war es eine Schande. Es war eine Schande für die, die haben drunter gelitten. Hätten sich manchmal am liebsten verkrochen, wenn die Leute sie gesehen haben. Es wäre für die beiden ein geeigneter Moment gewesen, um richtig sauer auf Gott zu sein. Es sind diese Momente, wo in unserem Leben so eine Bitterkeit anzieht, weil wir das, was wir uns erhofft hatten, was wir erbetet hatten, was wir uns ersehnt hatten, als eine Segnung von Gott, das tritt nicht ein. Es kommt nicht. Und sie hätten sich sagen können, meine Güte Gott, jetzt sind wir so treue Diener, schon seit Generationen sind wir in der Kirche tätig und wir beten und wir machen Dienst am Tempel und wir hoffen und glauben und beten und nichts passiert. Könnte die Frustration spüren, vielleicht kennt ihr das von euch auch, wenn du betest und du betest und du hoffst und du hast eine Sehnsucht und die ist berechtigt und es tritt nicht ein. Da kommst du schnell mal zu dem Gedanken, sagst, Mensch, du, ich glaube, das ist doch alles nur Pfeffer mit diesem Gebet und mit diesem Glauben. Ich hänge den Glauben jetzt einfach mal an den Nagel, es ist für mich beendet. Vielleicht ist es ja nicht unbedingt der ausbleibende Kindersegen, den du schmerzlich vermisst. Vielleicht sind es ganz andere Sachen, wo man sich denkt, Mensch, wenn Gott mich segnet, wenn er es gut mit mir meint, dann müsste er mir das doch schenken. Etwas Karriere im Beruf, ne? Mensch, mein Bruder ist schon in der Chefetage und ich bin immer noch einfacher Angestellter. Gott, was läuft denn da schief? Ne? Man müsste dann mindestens durch die Prüfung mir helfen. Ich habe jetzt so gebetet, dass ich die Prüfung jetzt richtig gut schaffe und wuff, du schaffst nicht. Du musst dein Studium abbrechen. Das ist zum Heulen. Und du kommst in Zweifel, was bringt denn das Gebet überhaupt? Und mancher wünscht sich sehnlich endlich mal einen Partner, mit dem er durchs Leben gehen kann. Da siehst du immer, wie alle Händchen teilten durchgehen und du findest keinen richtigen. Hast du dafür gebetet, Herr, ich wünsche mir so sehr einen Partner. Ich bin doch darauf angelegt, dass ich heirate. Irgendwie die Sehnsucht, warum gibst du mir keinen? Manchmal wünschen wir uns auch sichtbare Erfolge in dem, was wir für Jesus tun, ne? Ein Freund von dir, der leitet eine Jungschar irgendwo anders und solange der die leitet, hat sich die Jungschar schon verdreifacht, ne? Deine Jungschar, die hat immer noch gleich viele wie schon immer. Und wir vergleichen uns ja dann ganz schnell. Der ist von Gott mehr gesegnet als ich und habe ich irgendeine Sünde in meinem Leben? Was ist denn los? Es sind so diese Momente des Vergleichens, wo wir schnell neidisch werden, wo so eine Bitterkeit in unser Leben kommt. Kennt ihr das auch? Ihr kennt das nicht, gell? Ich kenne das. Warum, Gott, bleibt der erbetene, erhoffte Segen aus? Bei allem, was ich für dich tue, bei allem, was ich getan habe und wie ich hoffe und glaube. Spannend ist, bei Elisabeth und Zacharias lesen wir gar nichts von alledem, dass sie bitter geworden wären, dass sie den Glauben an den Nagel hängen oder sonst irgendetwas, sondern wir lesen hier einfach nur, beide lebten so, wie es Gott gefiel. Sie hielten sich genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Trotz unerfüllten Kindersegen sprechen sie das Dennoch des Glaubens. Wir halten an dir fest, Gott. Dennoch. Wir möchten daraus jetzt zwei Dinge lernen. Das erste, auch ganz gläubige, betende Menschen bleiben oft ohne äußerlich sichtbaren Segen. Der Glaube an Gott ist nicht die Garantie für Erfolg in deinem Leben. Es gibt übrigens in der Bibel ganz, ganz viele Stellen, wo Menschen sehr gläubig waren. Aber sie haben äußerlich diesen Segen nicht immer gesehen. Abraham und Sarah, Rebekka und so weiter. Oft gab es eine lange, lange Wüstenzeit, wo sie gar nichts gesehen haben vom Segen Gottes. Nichts Sichtbares. Und sie haben gesagt, dennoch, wir bleiben bei dir. Das Zweite, was wir lernen, um nicht bitter zu werden, müssen wir immer wieder folgende Entscheidung treffen. Jetzt ist es spannend, jetzt könnt ihr euch mitschreiben. Habt natürlich keinen Stift mit, dann müsst ihr es euch so merken. Die Entscheidung ist folgende. Ich sehe nicht auf das, was mir fehlt und was ich schmerzlich vermisse, sondern ich will auf das sehen, was ich bei Gott habe. Ich will auf den ganzen Reichtum sehen, den Gott mir schon schenkt. ist ein Perspektivwechsel. Die beiden hätten sagen können, oh, wir haben keine Kinder. Und dann starren sie immer auf den leeren Kinderwagen und sind enttäuscht und frustriert. Und die beiden entscheiden sich ganz bewusst, wir machen einen Perspektivwechsel. Wir schauen nicht auf das, was uns fehlt und was wir schmerzlich vermissen. Wir sehen jetzt auf das, was Gott uns schenkt. Wir sind in ihm reich. Wir sind in ihm so reich. Darauf wollen wir uns jetzt fixieren. Daran halten wir uns fest. Ich weiß ja nie genau, was sie gebetet haben und wie sie sich festgehalten haben, aber es steht fest, der heilige und lebendige Gott bleibt in dieser Krise ihr Orientierungspunkt. Obwohl wir keine Kinder haben, obwohl die Kinder über uns reden, ob sie uns verachten, obwohl unser Gebet nicht erhört worden ist scheinbar, wir halten an dir fest. Wir halten daran fest, Gott, dass du gütig bist. Denn in dir haben wir genug. Wir sagen ja immer so schnell, Jesus genügt. Wisst ihr, was das Verrückte ist? Das stimmt. Jesus genügt. Es gibt ein ganz erfülltes Leben, obwohl viele unserer Wünsche unerfüllt bleiben. Jetzt habe ich einen Stecker gezogen, oder? Jesus genügt. In der Gemeinschaft mit ihm, auf der Ausrichtung auf ihn, wirst du überreich beschenkt. Bei unserem Gott haben wir alles, was wir brauchen. Jesus genügt. Bei ihm finden wir Gnade und Vergebung und Zuwendung. Und bei ihm sind wir wertgeschätzt. Bei ihm werden wir geehrt. Bei ihm werden wir mit Kraft ausgerüstet. Bei ihm bekommen wir in Sicht schon für die Ewigkeit, die hat er uns schon geschenkt. Er ist immer in unserer Nähe, er beschenkt uns mit seiner Gemeinschaft. Und ich könnte jetzt sofort fahren, das ist der absolute Wahnsinn. Deswegen, es gibt so dieses Lied, in dir, Gott, habe ich alles, alles zum Leben. In dir finde ich alles. Es gibt so ein Asbach-uraltes Lied, so aus der Weckungszeit des vorletzten Jahrhunderts. Das ist aber eine ganz fantastische Zeile, da singt der Sänger, all meinen Mangel hast du mir gestillet. Bei allem, was mir fehlt, was ich schmerzlich vermisse, Herr, bei dir kommt das zur Ruhe, da kann ich das kompensieren. Du füllst den Mangel aus mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Das ist der Grund, warum ich euch alle einladen möchte, zu Gott zu kommen und Gott in euer Leben einzulassen. Denn er füllt den Mangel aus und macht euer Leben erfüllt, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Wofür willst du dich entscheiden? Wofür willst du dich entscheiden? Es gibt so vieles, was uns oft frustriert und man könnte manchmal auch an Gott irre werden, das kenne ich auch. Und dann braucht es diesen Perspektivwechsel. Ich sehe nicht auf das, was mir fehlt und was ich schmerzlich vermisse, sondern ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, dass ich auf meinen Gott sehe, der mich liebt und mich kennt, und mir alles das gibt, was ich wirklich brauche. Ich weiß es nicht genau, wo du jetzt gerade momentan stehst, in deiner Erwartung Gott gegenüber, in dem, was du dir wünschst. Vielleicht hast du dich in manchen Sachen wiedergefunden. Ich lade dich jetzt einfach einmal still zu werden vor Gott. Du kannst diese Stille nutzen, um für dich so eine Entscheidung zu treffen. Unser Leben hängt ja ab von den Entscheidungen, die wir treffen. Stellt euch vor, die beiden hätten sich dafür entschieden, immer nur auf den leeren Kinderwagen zu starren. Ich weiß nicht, auf was du starrst, was dir fehlt. Wenn du weiter auf diese Richtung starrst, auf deinen Mangel starrst, kann ich dir sagen, was geschieht. Du wirst bitter, du wirst irgendwann an Gott verzweifeln, aber das muss nicht sein. Du kannst dich dafür entscheiden, auf ihn zu sehen, dich nach ihm auszustrecken. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich lade dich jetzt dazu ein, eine Entscheidung zu treffen. Im Gebet. Lass mal einfach mal stille sein und sind vor Gott.
Jesus, ich bete dich dafür an, dass du zu uns gekommen bist und dass du allen Mangel ausfüllst. In dir so viel Reichtum. Ich bitte dich, Herr, dass du uns dazu verhilfst, dass wir diesen Reichtum immer mehr entdecken. Immer mehr uns nach dir ausstrecken. Uns immer mehr als Beschenkte, als Gesegnete verstehen durch dich. Du hast uns in Jesus Christus überreich beschenkt. Es ist so ein unsagbares Wunder, dass du dich klein gemacht hast, dass du Mensch geworden bist, um uns die Hand entgegenzustrecken. Wir beten dich dafür an. Du machst uns reich, du genügst. Wir danken dir dafür, wir beten dich an. Amen. Wir wollen jetzt wirklich Jesus anbeten für dieses Wunder. Wir sind reich in ihm. Wir haben in dieser Zeit jetzt auch die Gebetslounge eröffnet da drüben. Das sind Beter. Kann sein, dass du sagst, ich habe auch noch irgendwas anderes auf dem Herzen. Das hat mich jetzt angesprochen in der Predigt. Da hat Gott mich irgendwie herausgefordert. Ich möchte das im Gebet mit jemandem bewegen. Oder du hast eine Sorge oder eine Herausforderung, die vor dir steht. Auch das kannst du im Gebet mit jemandem teilen. Kannst dich segnen lassen. Und vielleicht sagst du, ich möchte zum allerersten Mal überhaupt die Hand von Gott fassen. Ich möchte Christ werden. Ich möchte seine Liebe annehmen. Ich möchte mich von ihm füllen lassen, beschenken lassen. Auch dazu hilft das Gebetsteam. Du kannst einfach im Gebet zu Gott kommen. Wir laden dich jetzt dazu ein. Lasst uns Jesus anbeten. Hättet ihr was dagegen, wenn wir aufstehen? Von dem König? Läuft die Lüftung überhaupt?
Nein.
Hä?
Aber schau, es ist kalt genug, dass ich frisch mag.
Das ist keine schlechte Luft.
Nein.